Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Passierschein A38 hier aus der Kreisverwaltung Wittenberg. Mein Name ist Alexander Baumbach, ich bin der Pressesprecher der Kreisverwaltung und heute wird mein Podcast gekapert. Ich habe nämlich drei junge Gäste hier, nämlich Jona, Jasmin und Josie. Und die drei wollen heute mal meinen vierten Gast im Podcast begrüßen, Landrat Christian Tülsch, und ihm Löcher in den Bauch fragen. Jona, Jasmin und Josie sind 11, 12 und 14 Jahre alt, gehen hier in Wittenberg auf das Lotte-Melanchthon-Gymnasium und haben sich in den letzten Minuten ein paar Fragen überlegt, die sie an den Landrat richten wollen. Und damit bin ich eigentlich schon durch mit meinem Job für heute und übergebe direkt an wen? Wer stellt denn die erste Frage hier?
Wir alle drei gehen an die Hundertwasserschule und unsere Frage dazu wäre, warum wird die Hundertwasserschule und das Kranach-Gymnasium fusioniert?
Ja, das ist eine gute Frage für den Einstieg. Wie viel Zeit habe ich denn zum Antworten?
So viel, wie wir brauchen. Also das kann eine 20-Minuten-Folge werden, das kann eine 3-Stunden-Folge werden.
Okay, dann dürfen sich die Zuhörer schon mal auf eine lange Folge einstellen. Nein, Spaß beiseite. Der Grund, warum wir die beiden Wittenberger Gymnasien fusionieren mussten, das wird ja jetzt zum neuen Schuljahr Anfang August umgesetzt werden, liegt schlichtweg daran, dass wir viel zu wenige von euch haben. Also wir haben momentan im Prinzip auf den ersten Blick noch genug Schüler. Es werden aber in den folgenden Jahren immer weniger werden. Der Einzugsbereich der Gymnasien ist jetzt schon ziemlich groß, so dass es am Ende nicht mehr für insgesamt 4 Gymnasien, die wir bis jetzt noch im Landkreis haben, reichen wird. Da sind insgesamt zu wenig Schüler da. Also mussten wir uns überlegen, wo kann man sinnvoll eine Schule zusammenführen mit einer anderen, um bestandsfähige Schulen zu bekommen. So, und da haben wir, das Gymnasium in Jessen, das in Gräfenhainichen und die zwei in Wittenberg. Und da ist es naheliegend gewesen, jetzt die Wittenberger Schulen zusammenzufassen. Jessen und Gräfenhainichen werden zwar ein Stückchen unter den Mindestschülerzahlen bleiben, aber weil das ländlicher Raum ist, Jessen ist ein Mittelzentrum, das sind so verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass die, auch wenn sie etwas weniger Schüler haben, als sie haben dürfen, sie trotzdem bestandsfähig sind. Und in Wittenberg haben wir jetzt dann eine Schule geschaffen, die so groß ist, dass wir uns da die nächsten Schülergenerationen überhaupt nicht mehr über die Schulfrage unterhalten müssen. Und ich glaube, Stabilität ist etwas, was für Schulen ganz, ganz wichtig ist. Das sorgt jetzt nochmal für ein bisschen Unruhe. Es ist auch spannend zu sehen, wenn man zwei Schulen zusammenführt, wenn man die sozusagen mal einmal von links auf rechts krempelt, was man da so alles findet. Das ist so, wie wenn man aufräumt. Wenn ich einmal alles ausräume und neu einräume, finde ich eine Menge Sachen, die ich schon eine Weile nicht gesehen habe. Dann kann man nochmal neu sortieren. Das findet jetzt statt und dann entsteht aber, glaube ich, für euch eine Schullandschaft, auf die ihr euch verlassen könnt in eurer Schullaufbahn. Das ist das Wichtige.
Gibt es schon einen Namen für die Schulen, für die fusierte Schule? Und wenn nein, können die Schüler Vorschläge machen?
Also es gibt noch keinen Namen, den wird es geben, wahrscheinlich zum Ende dieses Jahres. Wir haben mit der Schule jetzt den Weg oder mit den beiden Schulen den Weg so besprochen, dass bis Ende August, wenn ich jetzt richtig bin, alle Schüler, Lehrer und Eltern der beiden betroffenen Schulen Vorschläge bei der Schulleitung abgeben können, aber nicht nur einen Namensvorschlag, sondern auch eine Erklärung, warum dieser Name, warum der jetzt so wichtig wäre für die beiden Schulen oder was er bedeutet. Und die gleiche Möglichkeit haben die Kreistagsmitglieder bekommen, weil der Kreistag, also die Vertretung aller Bürgerinnen und Bürger in diesem Landkreis, am Ende darüber entscheiden muss. Also diese beiden Gruppen sozusagen dürfen Vorschläge einreichen. Dann gibt es eine Kommission, die sichtet und sortiert. Und dann wird es einen Vorschlag geben, der in die Gesamtkonferenz der neuen fusionierten Schule kommt. Das ist ja die Konferenz, wo auch wieder Eltern, Schüler und Lehrer beieinander sitzen. Die fassen ein Votum und das, was sozusagen die Meinung der Schule ist, geht dann in den Kreistag und dann entscheidet am Ende der Kreistag.
Kommen wir zu den Busfahrzeiten. Die Busfahrzeiten sind morgens und nachmittags sehr lang. Hin und zurück sind es 1 Stunde pro Fahrt. Warum kommen manche Busse nachmittags manchmal zu spät? Und was kann man ändern?
Also die Busfahrzeiten selber waren schon mal deutlich länger bei uns im Landkreis. Das muss man dazu sagen. Bevor ihr ans Gymnasium gekommen seid, hatten wir im Grundschulbereich 60 Minuten und im Gymnasial-Sekundarschulbereich 1 Stunde und 30 Minuten als Fahrzeitenlimit. Das haben wir in der letzten Wahlperiode runtergenommen. Wir haben das minimiert, so dass jeder, der ans Gymnasium oder die Sekundarschule geht, höchstens noch 1 Stunde unterwegs ist. Man muss dazu sagen, wir wohnen im ländlichen Raum. Das seht ihr ja jeden Tag, wenn ihr von Bad Schmiedeberg zum Beispiel hierher kommt, fahrt ihr an einer wunderbaren Landschaft vorbei. Ganz viele Wälder, ganz viele Wiesen und das haben wir halt überall im Landkreis. Also man muss ganz viel Strecke zurücklegen, um in die großen Orte zu kommen. Und weil eben in dieser großen Fläche auch nicht überall viele Menschen wohnen, muss halt so ein Schulbus an ganz vielen kleinen Orten Schüler einsammeln. Und das frisst dann halt einfach Zeit. Und parallel müssen wir eben gucken, dass wir zum einen auf die Zeit, aber auch ein Stückchen aufs Geld achten, dass so die Busse, die fahren, möglichst gut ausgelastet sind und es eben in dieser Stunde schaffen. Und deswegen ist das sozusagen jetzt schon im Grunde ein gutes Optimum. Wir fahren eigentlich so, also nicht nur eigentlich, wir fahren so, dass wir das Spannungsfeld gut hinkriegen. Wir sind damit auch in den Beförderungszeiten einer der, ich sag mal in Anführungsstrichen, schnellsten Landkreise. In anderen Landkreisen sind auch längere Beförderungszeiten möglich, die bei uns garantiert sind. Die zweite Frage ist natürlich immer schwierig zu beantworten. Warum kommt ein Bus mal zu spät? Warum kommt die Deutsche Bahn zu spät? Wenn man selber in den Urlaub fährt und man nimmt sich eine Zielzeit vor und man kommt nicht rechtzeitig an, dann gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Das können Baustellen sein. Momentan bauen wir ja ganz viel im Landkreis. Das kann aber auch genauso gut mal eine Panne bei einem Bus sein oder ich habe vorhin gesagt, wir fahren viel durch Wälder. Es kann auch mal ein Wildschaden sein. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum ein öffentliches Verkehrsmittel, ein Bus einfach mal zu spät kommen kann. Planmäßig soll er das natürlich nicht.
Um die Busfahrzeiten nochmal zu verkürzen, könnte man das geschlossene Gymnasium in Pretzsch wieder aufbauen oder ein neues Gymnasium im Umkreis bauen?
Theoretisch könnte man das, praktisch geht es aber nicht, weil die Schülerzahlen dafür einfach nicht reichen. Also ein Gymnasium muss, das war das, was wir vorhin schon mal hatten, bei Mindestschülerzahlen muss mindestens 600 Schüler haben, über alle Stufen gerechnet, über alle Klassen. Und wir haben momentan etwa 2400 Schülerinnen und Schüler, die Gymnasien im Landkreis Wittenberg besuchen. Also rein rechnerisch kommt man jetzt, Stand jetzt, gerade mal so auf die Zahlen, dass man für 4 Schulen reicht. Das wird in den nächsten Jahren weniger werden. So, und wenn ich das jetzt mal versuche, auf ein zusätzliches Gymnasium noch zu rechnen, dann komme ich einfach nicht mehr auf diese 600. Das ist sozusagen jetzt die ganz einfache Rechnung, die man machen kann. Und da muss man natürlich wissen, ein neues Schulgebäude irgendwo zu errichten oder einzurichten. Es gibt ja jetzt kein Bestandsgebäude mehr, muss nach den neuesten Vorschriften erfolgen. Das heißt, vom Brandschutz bis zur Digitalisierung muss ich an alles denken. Und das ist faktisch kaum noch bezahlbar. Also selbst eine Grundschule, eine kleine Grundschule mit 100, 120 Kindern, muss man mal, dass man mal so eine Größe hat, muss man so in etwa 10 Millionen Euro rechnen, um so ein Gebäude zu errichten. Da reden wir über eine kleine Grundschule. Ein Gymnasium, was per se sehr viel größer sein muss, kann sich jeder ausrechnen, wird dann sehr, sehr viel teurer. Und das steht dann einfach nicht mehr im Verhältnis zu der Alternative, Bus zu fahren und die Buskosten zu verrechnen.
In den Schulen gibt es seit langem einen Lehrermangel. Könnte man etwas tun, um den Job des Lehrers bessere Rahmenbedingungen zu geben?
Ich glaube, der Lehrerberuf hat an sich schon ganz gute Rahmenbedingungen. Wir haben mittlerweile an fast jeder Schule bei uns im Landkreis Schulsozialarbeiter. Das gab es früher nicht. Wir haben an ganz vielen Schulen pädagogische Mitarbeiter. Das gab es früher auch nicht. Wir haben jetzt angefangen, beziehungsweise das Landesschulamt, an einigen Schulen sogenannte Schulleitungsassistenten einzuführen, die die Schulleitung nochmal unterstützen sollen. All das sind so Zwischenschritte, die dazu beitragen sollen, dass sich Lehrer auch sozusagen mehr um das Lehrersein kümmern können. Warum der Lehrerberuf möglicherweise für viele junge Menschen nicht mehr interessant ist, liegt, glaube ich, weniger an den Arbeitsbedingungen, denn also meine persönliche Meinung ist, die waren noch nie so gut wie jetzt. Wir haben eine vernünftige technische Ausstattung an allen Schulen, die sind bis auf 1-2 Schulen bei uns im Landkreis alle modernisiert. Also da kann sich kaum noch jemand über den Zustand des Arbeitsortes beschweren. Es ist vielleicht eher eine Frage, warum, aber das müsst ihr mal beantworten. Glaubt ihr denn, dass es den Lehrern bei euch an der Schule noch Spaß macht, Unterricht zu machen? Wäre jetzt mal die Gegenfrage.
Ich würde sagen, wenn die Schüler im Unterricht reinquatschen und nerven, dann nicht mehr. Aber das machen nicht alle Schüler, sondern nur manche Schüler. Und auch die Strafen von den Lehrern, würde ich sagen, bringen nichts, weil die machen einfach weiter.
Ich meinte jetzt zum Beispiel, also nicht nur Schüler, die spielen natürlich eine Rolle, das ist klar. Das ist wie hier, wenn du den ganzen Tag mit Kollegen zu tun hast, die nicht so viel Spaß machen, dann macht natürlich die Arbeit nicht viel Spaß, das ist klar. Aber ich glaube, das ganze Paket ist es. A, spielen natürlich die Schüler eine Rolle, wie gehen die mit den Lehrern um, umgekehrt genauso. Ist aber auch die Frage, wie gehen Eltern eigentlich mit Schule um? Also akzeptiert man auch mal die Meinung des Lehrers, der das studiert hat, der weiß, wie Pädagogik funktioniert, der sagt, wenn die Leistung des Schülers so ist, dann ist sie so, oder müssen Lehrer immer gleich verklagt werden, wenn sie eine Zensur geben, mit denen Eltern nicht einverstanden sind? Also ich will damit sagen, das ist immer ein großes Geflecht aus ganz, ganz vielen Punkten. Und ich glaube, da hat sich in den letzten eigentlich Jahrzehnten schon, das ist ein längerer Zeitraum, als wir alle überblicken, sich ganz viel entwickelt, was dazu beigetragen hat, dass der Lehrerberuf nicht wirklich interessanter geworden ist. Da können wir mit diesen Personalausstattungen, die ich gerade erwähnt habe, auch mit den Schulbauten selber einen Beitrag leisten. Aber das ist es eben nicht alleine. Man muss als Lehrer auch das Gefühl haben, dass die Gesellschaft einen für die Arbeit, die man leistet, wertgeschätzt wird. Und wenn die Gesellschaft dieses Gefühl nicht vermittelt, dann wird der Beruf uninteressant. Und dann findet man auch am Ende viel weniger Lehrer. Und dann entsteht natürlich ein ganz normaler Kreislauf, den haben wir hier aber in der Verwaltung genauso wie in jedem Unternehmen. In dem Moment, wo Kollegen fehlen, Fachkräfte fehlen, müssen die, die da sind, mehr machen. Und dann steigt natürlich der Druck und dann wird es uninteressanter. Das kommt dann also nochmal obendrauf als zusätzliches Problem.
Ja, das ist ja schon eine ganz bunte Bandbreite von Fragen und Antworten gewesen hier. Da ging es um Busfahrzeiten und um Gymnasien und wie der Name des neuen fusionierten Gymnasiums in Wittenberg lauten wird. Ihr hört den Passierschein A38 hier aus der Kreisverwaltung Wittenberg. Diese Folge wurde gekapert durch drei junge Leute vom Lothar-Melanchthon-Gymnasium. Und wenn ihr mehr Folgen vom Passierschein 38 hören wollt, die könnt ihr abonnieren, überall da, wo es gute Podcasts gibt, Apple Podcasts, Spotify und sonst wo. Und wenn ihr Feedback habt oder Vorschläge für Themen, dann schickt die gerne an presse@landkreis-wittenberg.de. Josie, du hast noch eine Frage.
Wenn wir gerade beim Thema Preetsch waren, die Eisdiele in Preetsch hat geschlossen. Was kann man tun, dass sie wieder öffnet?
Also das ist zumindest erstmal eine Riesenkatastrophe, weil ich selber sehr gern Eis esse. Deswegen verstehe ich die Frage. Als Landkreis kann man da leider nur nicht allzu viel machen. Es wird ja Gründe geben, warum die Eisdiele geschlossen hat. Was wir als Landkreis vorhalten, das wäre jetzt die typische Politikerantwort. Wir haben eine Wirtschaftsförderung, an die kann man sich wenden, die kann Gründer beraten. Also wenn sich jemand auf den Weg machen möchte, wieder eine Eisdiele zu eröffnen, kann man sich an die Kollegen wenden, die helfen da bei der Vermittlung von Fördermitteln und in die Behörden rein zur Genehmigung, was muss man beachten und so weiter. Ansonsten wäre tatsächlich die Frage eher umgekehrt. Habt ihr mal den bisherigen Besitzer gefragt, warum er aufgehört hat? Macht's doch mal. Also es würde mich tatsächlich auch mal interessieren, warum da sozusagen, also ich hätte eine Vermutung, aber die stelle ich jetzt mal nicht in den Raum. Fragt ruhig mal nach, was die Gründe sind. Wir erleben das übrigens überall im Landkreis, gerade an ganz vielen Stellen, nicht nur bei den Eisdielen. Wir haben Unternehmer oder Unternehmen, die finden einfach keinen Nachfolger mehr. Das ist ein Familienbetrieb und die Kinder der Familie wollen einfach nicht das machen, was Mutti oder Vati gemacht haben und suchen sich dann ein anderes Aufgabenfeld oder ziehen weg, studieren irgendwo, kommen nicht zurück und dann schließen auch Firmen bei uns. Das ist schade, weil da gehen manchmal auch ganz wichtige Traditionen vorbei und gerade bei den Eisdielen haben wir überall im Landkreis übrigens wirklich tolle. Wir haben aber auch ganz viele Neugründungen bei uns im Landkreis. Auch das ist echt spannend. Also da werdet ihr euch bestimmt in den nächsten Jahren im Rahmen auch von Projekttagen mal mit beschäftigen. Ich spreche da immer so in den Videoformaten, die wir so machen, von den Hidden Champions. Also sozusagen den versteckten Champions, die wir im Landkreis Wittenberg haben. Ganz, ganz viele Firmen, die weltweit unterwegs sind, die aber kaum jemand kennt. Die sind so in Nischenbereichen drin und produzieren wirklich fantastische Dinge. In fast jeder Heizung in Deutschland steckt der Landkreis Wittenberg drin. Ohne uns würden kaum Wohnungen in Deutschland warm werden können. Mal so ganz plump zusammengefasst. Das weiß kaum einer. Überall auf der Welt, wo Müll geschreddert wird, wird das an ganz vielen Stellen mit Maschinen aus dem Landkreis Wittenberg gemacht. Also das Recycling, das stattfinden kann, dass wir sozusagen Wertstoffe wiederverwenden können, dass wir nachhaltig auf der Welt werden. Dazu leistet dieser Beitrag, dieser Landkreis mit seinen Firmen einen ganz, ganz großen Beitrag. Also solche Kleinigkeiten, ich will damit sagen, wenn etwas zumacht, ist das immer schade. Man kann aber durchaus auch mal ein bisschen optimistisch den Blick nach links und rechts richten. Da ist auch ganz, ganz viel, was neu entsteht. Und das ist jetzt sozusagen der Cliffhanger zu euch. Bei all dem, was nämlich neu entsteht, werdet ihr später auch mal Arbeitsplätze finden. Insofern, der Werbeblock sei mir jetzt als Landrat gestattet. guckt euch ruhig mal um, was es so im Landrat, im Landkreis alles gibt. Wenn ihr noch nicht so richtig wisst, was ihr vielleicht später mal machen wollt, vielleicht findet man da sogar noch Ideen. Dann kann man nämlich auch hier bleiben. Wisst ihr schon, was ihr machen wollt?
Ja.
Jetzt frage ich mal.
Also ich würde vielleicht Pilot werden oder Anwalt.
Gut, Anwalt braucht man überall. Pilot ist gut. Pilot kannst du ja wunderbar bei der Bundeswehr in Holzdorf werden. Da kommen ja jetzt eine Reihe von Hubschraubern neu dazu. Und die werden auch dauerhaft hier sein. Da kann man sich sogar bemühen, heimatnah versetzt zu werden. Und ihr?
Also ich würde gerne auf einem Schiff arbeiten, da wir gestern auch bei einer Schiffstour waren.
Ich weiß es noch nicht so.
Das schadet, das ist überhaupt nicht schlimm. In dem Alter musst du das ja auch noch nicht wissen. Aber wie gesagt, nutz ruhig mal die Chancen. Also wir haben ja alle möglichen Praktika-Angebote, die es so gibt. Der Landkreis hat übrigens zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter die JBA, die Jugendberufsagentur, die auch dabei hilft, ganz viele Ausbildungsmessen, Jobmessen zu organisieren. Da werdet ihr über kurz oder lang sicherlich mal Einladung, Flyer oder irgendwelche Werbung in den sozialen Medien sehen. Wenn es denn soweit ist, das muss jetzt nicht gleich dieses Jahr oder nächstes Jahr sein, aber wenn es denn soweit ist, nutzt das ruhig mal, guckt euch um. Da sind nämlich von diesen Firmen, von denen ich gerade gesprochen habe, ganz viele da.
Die nächste Frage. In der Nähe von Pretsch liegt Trebitz. Dort ist ein schönes Freibad. Meistens fahren wir über Österitz dorthin, aber es gibt ein Problem, die Straße dorthin ist kaputt. Was kann man als Bürger tun, um eine Straße reparieren zu lassen?
Na, zumindest erstmal immer die Stadtverwaltung oder die Kreisverwaltung einfach darauf hinweisen. Wir haben ja alle im Internet unsere E-Mail-Adressen oder die Kontaktformulare veröffentlicht. Da kann man sich einfach an die zuständige Bauverwaltung, Liegenschaftsverwaltung, Straßenamt, je nachdem, was einem da unter die Finger kommt, oder einfach die allgemeine Adresse nutzen und mal hinschreiben. Dann wird man im Regelfall relativ schnell eine Antwort bekommen, was an dem genauen Abschnitt gerade los ist. Weil eine der Grundfragen immer bei genau so einer Fragestellung wie jetzt für uns immer ist, wem gehörten die eigentlich? Wir haben unterschiedliche, das nennen wir Baulastträger im Amtsdeutsch. Wir haben also unterschiedliche Eigentümer der verschiedenen Straßen. Wir haben die Gemeindestraßen, die der Stadt Bad Schmiedeberg gehören. Wir haben die Kreisstraßen, die dem Landkreis gehören. Das sind alleine beim Landkreis 220 Kilometer Straße, die wir zu bewirtschaften haben. Dann haben wir noch eine Reihe von Landstraßen, Bundesstraßen und natürlich Autobahnen im Landkreis. So, für die Landstraßen, sagt der Name, ist das Land zuständig und alles, was dann noch kommt, ist die Bundesrepublik Deutschland zuständig. So, und dann, wenn man weiß, wer zuständig ist, dann kann man mal fragen, wie sieht's denn da aus? Macht ihr da mal irgendwann was? Ist was geplant oder ist kein Geld da? In eurem konkreten Fallbeispiel meine ich, ist es so, dass da wir unterschiedliche Streckenabschnitte mit unterschiedlichen Zuständigkeiten haben. Das macht's dann nochmal spannend. Ein Stück gehört der Stadt Bad Schmiedeberg, ein Stück gehört dem Landkreis. Wir haben da vor einigen Jahren zumindest die Oberfläche schon mal sanieren können. Aber die Stadt Bad Schmiedeberg hat eine relativ schwierige Haushaltssituation, sodass die sich das nicht in dem Maße leisten können, wie wir es uns alle auch wünschen. Das geht aber dem Landkreis so viel anders auch nicht. Ich habe ja gerade schon gesagt, 220 Kilometer Kreisstraße, das ist ja eine ganze Menge. Wir kriegen aber im Jahr ungefähr 2,5 Millionen Euro vom Land für Investitionen. Und da sind nicht nur die Investitionen in Straßen, sondern auch in alle Schulgebäude, die wir vorhalten, notwendig. Das heißt, kann man sich das schnell ausrechnen, mit diesen 2,5 Millionen kommst du nicht weit. Da ist es mal ein bisschen knifflig zu gucken, wo fängt man an, wo ist das Loch sozusagen am größten, was zu stopfen gilt. Erfasst ist das alles. Also die Städte wie auch der Landkreis müssen so ein Register führen, wo der Straßenzustand jeweils erfasst ist. Das machen wir auch wegen unseren Haushalten, also wegen dem Konto sozusagen, dem Geldkonto, wo man einfach guckt, wie viel wert ist denn eigentlich die Straße noch. Und über diesen Wert weiß man, wie kaputt ist die im Zweifel. Wenn ich eine Straße habe, die nichts mehr wert ist, dann habe ich die entweder schon sehr, sehr lange und sie ist in sehr langer Zeit in einem guten Zustand oder sie ist halt tatsächlich so kaputt, dass ich ganz viel reinstecken muss, dass sie keinen eigenen Wert mehr hat. Und über so einen Weg kriegt man das raus und dann haben die Städte eine Investitionsplanung und da kann man das erfragen.
Meine Großeltern, die in Meuro wohnen, haben das Problem, dass sie eine neue kleine Kläranlage bauen mussten. Dies war sehr teuer. Wieso schließt man Meuro nicht an eine Kläranlage an?
Die Frage kann ich nicht beantworten.
Warum nicht?
Naja, zum einen, weil wir tatsächlich als Landkreis einfach nicht zuständig sind. Und der Grund, warum man so entschieden hat, den kenne ich einfach nicht. Das fällt in die Zuständigkeit der statt. Also Abwasserversorgung und oder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ist Aufgabe der Städte. Und wie die Städte das organisieren in ihrem eigenen Bereich, ist deren eigene Zuständigkeit. Das gibt bei uns in der Verfassung, dem Grundgesetz, den Artikel 28. Das ist die kommunale Selbstverwaltung, so nennt sich das. Das ist ein Recht, was die Städte und Landkreise in Deutschland haben, dass sie sich so lange selber organisieren dürfen, wie sie dazu in der Lage sind. Das ist ein ganz wichtiger Verfassungsgrundsatz. Deswegen wählen ja Städte auch Stadträte und Landkreise, Kreistage, um sozusagen mit Bürgerwillen selber etwas zu entscheiden. Und das Gesetz ordnet bestimmte Aufgaben zu und diese klassischen Aufgaben der Daseinsfürsorge, so nennt man die, also mit diesen ganz elementaren, mit den ganz wichtigen Dingen zu versorgen, Wasser, Abwasser und so weiter, Müll, Schülerbeförderung, Schulunterhaltung, Freizeitgestaltung, Kindertagesstätten, Kita, Spielplätze und so weiter. Das ist jeweils zugeordnet. Und in dem Fall, wo es jetzt um die Abwasserentsorgung geht, muss die Stadt Bad Schmiedeberg selber entscheiden, wie sie es organisiert. Und da werden mit Sicherheit Kostenpunkte eine wichtige Rolle gespielt haben. Was kostet der Anschluss der Ortschaft an das Abwasserentsorgungsnetz und damit an eine große Kläranlage? Und was kostet eine Kleinkläranlage? Und danach wird man am Ende entschieden haben, würde ich jetzt vermuten.
Dafür, dass er gar nicht antworten konnte, hat er ganz schön lang geantwortet.
Das ist eine Politikerkrankheit.
Wieso baut man das Wasser in Bad Schmiedeberg nicht mehr auf?
Naja, es sind schlichtweg nicht die Nutzer da, dass es sich wirtschaftlich trägt. Also so ein Freizeitbad muss ja am Ende so funktionieren, dass so viele Menschen dorthin gehen und mit ihren Eintrittsgeldern so viel Geld auch dort lassen, dass es die Kosten, die es verursacht, deckt. Und das ist schlichtweg nicht der Fall. Das war von Anfang an im Grunde nicht wirklich der Fall. Als es damals eröffnet wurde, kamen noch viele Menschen, weil es halt interessant war, weil es was Neues war. Und dann stellte sich aber relativ bald raus, dass das Einzugsgebiet für so ein Freizeitbad, Spaßbad, wie auch immer man es nennen möchte, einfach nicht groß genug ist. Also selbst die Bäder in größeren Orten mit sehr viel mehr Einwohnern kämpfen auch gerade ums Überleben, weil natürlich sowas in der Unterhaltung auch sehr, sehr teuer ist. Das Sauberhalten des Wassers, das Unterhalten sämtlicher technischer Anlagen, das Personal, das kostet alles ganz viel Geld. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich niemand aus der privaten Wirtschaft findet und das wieder eröffnet. Weil jeder, der sich sozusagen umschaut und weiß, was sowas auch kostet, relativ schnell zu dem Ergebnis kommt, wie bei den Schulen. Es sind zu wenig Menschen da, die es nutzen könnten, dass es sich lohnen würde, es wieder aufzumachen. Aber auch da lohnt sich, finde ich, immer, das ist wieder der optimistische Blick mal nach links und rechts, in all die anderen Bäder, die wir im Landkreis noch haben. Die Freibäder, die ganz vielen, die Schwimmbäder, die von Kommunen unterhalten werden, Schwimmhallen, die von Kommunen unterhalten werden, da sind, ist tatsächlich sehr viel Vielfalt da und auch schöne Angebote.
Könnte man den Schuldenberg von Bad Schmiedeberg von den 200 Millionen Euro jährlich abdecken?
Naja, theoretisch ginge das natürlich, nur dann würden wir ja, also du meinst jetzt sicherlich mit den 200 Millionen meinst du die jährliche Haushaltssumme, die der Landkreis Wittenberg in etwa hat. Theoretisch ginge das natürlich, wenn wir das Geld nicht verbrauchen würden und man würde es nach Bad Schmiedeberg geben, wären in einem Jahr die Schulden getilgt. Praktisch würde das natürlich nicht funktionieren, denn wir haben ja nicht sozusagen dieses Geld und packen das irgendwo in den Keller und sitzen drauf und warten, dass es immer mehr wird, sondern wir machen ja was damit. Hier in der Kreisverwaltung arbeiten ungefähr 700 Menschen jeden Tag, die zum einen natürlich auch Geld verdienen damit, ihr Einkommen davon bestreiten. Und diese 700 Menschen machen ja etwas für die Bevölkerung im Landkreis. Bestes Beispiel bei euch, die Schülerbeförderung. Die muss organisiert werden, dass ihr regelmäßig auch die Tickets bekommt, muss organisiert werden. Wir haben ganz kurz vorhin mal das Thema Abfallwirtschaft angetippt. Auch das ist eine Aufgabe, die der Landkreis hat, zu organisieren, dass regelmäßig Müll abgeholt wird, dass das mit der Sperrmüllentsorgung klappt, dass die Grünschnittannahmestellen, also wo man Rasenschnitt und sowas hinbringen kann, dass das alles funktioniert. Die Kollegen haben wir. Ein ganz großer Teil bei uns in der Kreisverwaltung ist das Sozialamt, wo man also Hilfen zur Pflege, wenn jemand jemanden im Pflegeheim hat und Geld dafür braucht, weil er es selber nicht mehr leisten kann, Geld vom Staat bekommen kann, Hilfen zum Lebensunterhalt, Wohngeld, alles sowas wird hier bei uns bearbeitet. Also wenn Menschen das brauchen, stellen die einen Antrag, der wird hier geprüft und beschieden. Wir haben das Jugendamt, also wann immer es jungen Menschen sehr viel schlechter geht, weil sie irgendwelche Probleme haben oder mit den Eltern irgendwelche Probleme haben, wie auch immer, dann greift das Jugendamt ein. Das ist ganz, ganz teuer. Der Landkreis hat zum Beispiel aber auch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Das heißt, wir sind zum Beispiel für die Ausbildung der Feuerwehrleute im Landkreis Wittenberg zuständig, sodass die ganz vielen ehrenamtlichen Feuerwehrleute, die wir überall haben, auch zum Beispiel wissen, wie sie mit ihrem Atem, mit ihren Atemmasken vernünftig umgehen, wie man, ich sag's jetzt mal ganz flach, wie man das Feuer richtig ausmacht. Das muss man ja irgendwann mal lernen, worauf man da auch selber achten muss, dass man sich nicht gefährdet. Das macht man im Rahmen der Kreisausbildung, die wir organisieren. Und so kann man hier beliebig durchgehen. Hygiene ist ein ganz wichtiges Thema. Also das Veterinäramt im Landkreis. Wir haben ja ganz viele Lebensmittelproduzenten. In Jessen, in Oranienbaum, überall. Und ganz viele davon exportieren zum Beispiel ins Ausland. Und das darf man wiederum nur, wenn man ein entsprechendes Zertifikat hat. Also wenn die Lebensmittel mal überprüft wurden, ob die für den ausländischen Markt zugelassen sind. Und das machen die Veterinäre hier bei uns in der Kreisverwaltung. Das heißt, dass die Unternehmen überhaupt so arbeiten können und das Geld verdienen können. Dafür braucht es wiederum die Nachweise von hier. Und so finden wir noch ganz, ganz viele Beispiele von Aufgaben, die wir mit diesen 200 Millionen Euro erledigen. Und wenn wir das von heute auf morgen nicht mehr machen würden, dann wäre es in der Schule dunkel. Ihr würdet überhaupt nicht mehr hinkommen. Unterrichtsmaterialien gäbe es auch nicht mehr. Zu Hause würde sich der Müll stapeln. Und wenn irgendwer von euren Freunden, Bekannten oder ihr selber Hilfe vom Amt braucht, würdet ihr die auch nicht mehr kriegen.
Als letzte Frage, was macht der Landrat eigentlich?
Ganz viel. Und immer wieder neue Sachen. Ich lerne jeden Tag noch neue Sachen dazu. Der Landrat ist zum einen der Chef der Verwaltung. Hier, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, hier arbeiten 700 Menschen. Ich bin sozusagen der oberste Vorgesetzte dieser 700 Menschen. Das heißt, bei Personaleinstellungen, allen möglichen Fragen, die das Personal betreffen, bin letztlich ich dafür zuständig. Ich habe natürlich ganz viele Kollegen, die mir dabei helfen. Ohne die würde das gar nicht gehen. Aber die letzte Unterschrift setzt man selber. Ich bin unter anderem für die korrekte Erledigung von den Aufgaben zuständig, die wir vom Land übertragen bekommen haben oder vom Bund. Also der Landkreis hat sozusagen zwei große Aufgabenfelder. Das sind einmal die, die wir von anderen übertragen bekommen haben, die wir sozusagen pflichtmäßig machen müssen, und die, die uns unsere eigenen Aufgaben sind. Und bei den Übertragenen bin ich sozusagen dafür zuständig, dass die korrekt erledigt werden. Und bei den eigenen Aufgaben ist es der Kreistag, der die Spielregeln vorgibt. Und diese Beschlüsse habe ich dann umzusetzen. Und auch darauf zu achten, dass wir die in der Verwaltung vernünftig umsetzen. Und dann gibt es natürlich neben diesem rein verwaltungsinternen Teil auch noch die eine oder andere repräsentative Aufgabe, wenn man Gäste aus anderen Regionen da hat oder Unternehmensvertreter, die sich hier ansiedeln wollen, dass man sich mit denen unterhält. Also es ist ein ganz, ganz, ganz breites Feld und ist irgendwie jede Woche doch was anderes dabei.
Hast du noch Fragen an die Kids?
Da hätte ich Vorbereitungszeit gebraucht. Wisst ihr eigentlich, dass das für mich ja auch eine Premiere ist? Ich war noch nie in diesem Podcast. Ihr habt es also als Erste geschafft, mich hier vors Mikrofon zu ziehen.
Sehr toll.
Lebhafte Begeisterung im Raum. Ja gut, ich habe ja jetzt schon gefragt, was ihr mal machen wollt. Wie zufrieden seid ihr denn mit eurer Schule gerade?
Eigentlich sehr zufrieden. Die wird doch gerade renoviert oder wird noch renoviert. Und abgesehen davon, dass wir in dem Schuljahr sehr wenig Matheunterricht hatten, ist eigentlich alles in Ordnung gerade.
Also eigentlich ist alles gut, außer dass es halt blöd war, dass wir im ersten Halbjahr nur Musik hatten, aber dafür kein Bio. Und im zweiten Halbjahr hatten wir halt nur Bio und kein Musik.
Okay, das lag bestimmt am fehlenden Lehrer.
Ja.
Anscheinend, ja.
Na gut, also wir haben, ihr wart ja alle vom Lothar-Melanchthon-Gymnasium. Da haben wir tatsächlich die Besonderheit, gerade durch die Baumaßnahme, dass auch die Schule ganz, ganz viel mit Räumen jonglieren muss. Wir müssen diese Schule im laufenden Betrieb ja sanieren. Da stecken wir 8 Millionen Euro etwa in dieses eine Gebäude, um die digitale Infrastruktur besser zu machen und in dem Zuge gleich Fußböden, Wände, die Fachkabinette. Also da passiert ganz, ganz viel. Und weil das im laufenden Betrieb ist, ist es halt nicht so ganz einfach. Aber das wisst ihr ja aus dem täglichen Leben. Da ist immer ein Abschnitt dann komplett gesperrt und irgendwie muss man jedes Mal die Räume durcheinander würfeln. Das macht man im normalen Schulbetrieb nicht. Also möglicherweise kann das auch eine Rolle spielen, dass man da so Halbjahresblöcke bildet. Ist jetzt nicht schön, aber das, was hinten rauskommt, lohnt es allemal.
Nee, ich habe nichts zu meckern. Alles gut.
Na, das ist doch eine schöne Botschaft. Drei junge Menschen, die nichts zu meckern haben. Das heißt, ihr bleibt auch alle, wenn es irgendwie geht, hier im Landkreis oder wenn ihr mal mit dem Schiff eine Weile, auf dem Schiff eine Weile arbeiten wollt, dann kommt ihr anschließend gleich wieder zurück. Also für die Hörer, ein deutliches Nicken ist vernehmbar.
Ja, herzlichen Dank. Dann bedanke ich mich an meine drei Co-Moderatoren und natürlich auch Dankeschön an Landrat Christian Tötsch, dass er sich die Zeit genommen hat hier für die Podcast-Folge. Wenn ihr weitere Themenwünsche habt, wenn ihr Feedback habt für den Podcast Passierschein A38, dann schickt gerne eine Mail an presse@landkreis-wittenberg.de. Und ansonsten abonniert den Podcast überall da, wo es gute Podcasts gibt, bei Apple, Spotify und Co. Und danke nochmal, wie gesagt, in die Runde auch an meine Kollegin Claudia Heinrich, die diese Folge mit mir zusammen vorbereitet hat. Und das war's. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen und bleibt engagiert. Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.